Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen für alle Gäste, alle, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind. Wir als Gemeinschaft Ratzeburg, wir haben seit dem September letzten Jahres zwei Pastoren. Und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass ich einer von beiden sein darf. Mein Name ist Lars und unser anderer Pastor heißt Dirk, der ist heute auf einer Fortbildung und der lässt euch alle ganz recht herzlich grüßen. Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass wir uns heute Morgen hier versammeln können, dass wir zusammengefunden haben. Danke, dass wir in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen und keine Angst vor Verfolgung haben müssen. Herr, wir suchen nach dir, wir fragen nach dir und alles Reden von dir braucht deinen Heiligen Geist. Darum wollen wir dich bitten, dass du das Reden und auch das Hören segnest und dein Wort auftust. Amen. Komm mit, sagte vor gut 20 Jahren, war ich glaube ich gerade so volljährig, ein Mädchen zu mir. Und das fand ich ziemlich gut. Ich hoffe, meine Frau hört jetzt nicht mit. Die ist im Nebenraum mit dem Kleinen. Das war nicht meine Frau. Die habe ich erst viel, viel später kennengelernt. Und dieses Mädchen sagte zu mir, komm mit, begleite mich. Und zwar fuhr sie damals mit ihrer Jugendgruppe aus Bargter Heide zu einem großen Festival von unserem Jugendverband nach Kassel, nach Baunatal. Und da gab's Musik, gab's Workshops und so weiter und so fort. Ich wusste so grob, was das ist, was da passiert. Ja, aber wie das so ist, eigentlich fährt ja man zu sowas mit seinen Freunden. Man will ja bei sowas nicht alleine sein. Und dann hat sie gesagt, wir fahren mit unserer Jugendgruppe aus Bargter Heide dahin, komm doch mit. Und ich bin mitgekommen. Aus diesem einen Grund, nicht weil mich das Programm dort so interessiert hätte, also das war, nachher hat das ganz viel Spaß gemacht, ich war gerne dort, aber natürlich, weil sie das gesagt hatte. Sie hatte mich eingeladen und die Pro und Contra, die man sich so aufstellt, ja, fahre ich jetzt auf so eine Veranstaltung oder nicht, das Programm, all das war irrelevant, ich bin ihretwegen mitgefahren, weil ich natürlich mit ihr unterwegs sein wollte und auch die Hoffnung hatte, ihr ein bisschen näher kommen zu können. Hat leider nicht funktioniert. Im Nachhinein natürlich ist es besser so gewesen. Das Neue Testament ist voller Komm-mit-Geschichten. Jesus ist der, der die Menschen damals und uns heute dazu auffordert, mitzukommen. In der Bibel heißt es ein bisschen anders. Da wird nicht komm mit gesagt, sondern folge mir nach oder nachfolge. Und die Menschen, die damals von Jesus diesen Satz, komm mit, zu hören bekommen, die den Aufruf in die Nachfolge bekommen, die wissen gar nichts. Die haben vielleicht hier und da schon mal von Jesus gehört, ja, das ist irgendwie so ein charismatischer Wanderprediger, der kann gut reden, der kann gut mit Worten umgehen. Aber was will der eigentlich? Will der die Römer aus dem Land rausjagen? Macht er so eine Art Guru-Kult auf, wo man dann das Seelenheil und die Erleuchtung findet? Was hat er eigentlich vor? Die ersten Nachfolger von Jesus, die Jünger, wissen eigentlich gar nichts. Jesus präsentiert ihnen auch kein tolles Programm. Er sagt nicht zu Petrus, hör mal zu Petrus, ich habe hier so einen 10-Punkte-Plan, ich habe mir für die nächsten 3 Jahre Folgendes überlegt. Das gehen wir mal gemeinsam durch und wenn du am Ende überzeugt bist, dann kommst du mal hinterher. Er sagt auch nicht zu Levi, Mensch Levi, ich habe mir überlegt, auf die Art und Weise können wir die Welt retten. Na, hast du Lust mitzumachen? Ich habe folgende Ideen dafür. Er sagt einfach nur diesen einen Satz, folge mir nach. Und dieser Ruf geht auch an uns heute, an dich und an mich. Und als ich den Text, der Predigtext, der ja schon im Wochenspruch da enthalten war, mir durchgelesen habe, mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung meines gesamten Lebens. Jesus nachfolgen. Wir wollen mal zusammen in den Predigtext für heute reinschauen. Jetzt habe ich vergessen, mir hier den Schalter zu machen, aber Micha, das kriegen wir auch so zusammen hin. Mal die erste Folie bitte. Ich lese uns aus der Luther-Übersetzung von 2017 die Verse 57 bis 62 aus dem 9. Kapitel bei Lukas. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, also zu Jesus: Danke. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir folgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Schwieriger Text. Wir wollen erstmal in den ersten ein, zwei Schritten gucken, was es vielleicht so an Fragen gibt aus dem Text heraus, die wir vielleicht klären müssen. Zunächst einmal, was bedeutet denn jetzt dieser Begriff Nachfolgen, der ja hier mehrmals vorkommt in diesem Text? Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagt, der bedeutet eigentlich gar nichts, dieser Begriff. Der ist inhaltsleer. Da steckt kein theologischer Ansatz drin, keine komplizierte Glaubenslehre, keine Idee, kein System. Es heißt einfach, jetzt und sofort Jesus hinterherzugehen. Wir finden im Neuen Testament an verschiedenen Stellen weitere solcher Nachfolgetexte, wo Jesus Menschen beruft, ihnen zu folgen. Und die sind in der Regel von einer ähnlichen Härte wie hier. Wir, zum Beispiel sehen wir im Matthäus-Evangelium so einen Text im 8. Kapitel, wo man auch denkt: Hui, Jesus, was du da verlangst, ist nicht ohne. Bei Lukas liegt uns ein einheitlich komponierter Text vor, bei dem dreimal das Thema Nachfolge thematisiert wird. Einmal, und zwar in der Mitte, seht ihr ab Vers 59, ist es Jesus, der in die Nachfolge ruft. Und interessanterweise davor und danach kommen Menschen auf Jesus zu und sagen: Jesus, ich würde mich dir gerne anschließen. Alle drei Situationen haben gemein, dass Nachfolge nicht stattfindet, dass sie scheitert und dass die Menschen, mit denen Jesus hier zu tun hat, in ihrem alten Leben bleiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und Frega hat es eben auch bei der Einleitung schon thematisiert, das ist hart. Da regt sich Widerstand bei mir. Ist Jesus nicht der liebe Nette, der für alle ein Herz hat und für alle Verständnis hat? Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Ich würde gerne mir diese drei Personen, mit denen Jesus sich hier auseinandersetzt, einmal genauer anschauen. Als erstes haben wir hier eine Person, die uns das präsentiert, was sich doch jede Gemeinde wünscht. Da kommt jemand und sagt: Ich will mitmachen. Ich weiß nicht, wann wir das hier in Ratzeburg erlebt haben oder in einer anderen Gemeinde. Ja, da schauen immer mal wieder Menschen rein in die Gemeinde, aber dass da jemand zur Tür reinkommt und sagt: Moin, ich bin sowieso und ich möchte hier mitmachen, ich bin bereit dafür. Was für eine Traumsituation. Das wünschen wir uns alle, das wäre doch genial. Und was macht Jesus? Der reagiert sehr, sehr verhalten. Sollte er sich nicht freuen, dass dieser Mann ihn unterstützen will, dass der mitmachen möchte? Sollte Jesus ihm nicht sagen: Super, du hast die richtige Wahl getroffen, bei mir bist du richtig, jetzt hat dein Leben einen Sinn. Mein Nachbar in Lübeck, in dem Haus, in dem ich wohne, der hatte mir mal erzählt, als er nach Lübeck neu gezogen war, ist er einmal abends mit seiner Frau in die Kneipe gegangen und dort hat er viele Leute direkt kennengelernt, vor allen Dingen Fußballspieler. Und er selbst auch Fußballspieler, wollte auch gerne hier in Lübeck dann in einen Verein eintreten. Und dann wurde er von den beiden unterschiedlichen Mannschaften, die dadurch ihre Spieler in der Kneipe repräsentiert waren, belagert und gesagt, komm zu unserer Mannschaft. Bei uns bist du richtig. Nee, komm lieber zu uns. Die anderen, die können es nicht so gut wie wir. Bei uns ist das Vereinsheim viel netter und so weiter und so fort. Wir Menschen versuchen, wenn andere Menschen sich an uns wenden, ihnen immer das Gefühl zu geben, dass sie bei uns richtig sind. Im Sportverein, im Hobby, auf der Arbeit. Wenn du dich an mich wendest, hast du die richtige Entscheidung getroffen. Das hast du gut gemacht. Und Jesus tut das Gegenteil. Das absolute Gegenteil. Er sagt hier, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihr Nest. Was heißt das? Der Menschensohn, damit meint er sich selbst, hat keinen Platz, wo er sich niederlegen kann. Es ist ein Leben ohne Ruhe, ein Leben, wo es drüber und drunter geht, wo man kein sicheres Heim mehr hat. Wer Jesus folgt, und damit ist zunächst einmal die ganz konkrete Situation damals gemeint, der gibt alles her. Sein Hab und Gut, sein Haus und seine Familie. Und der geht Jesus einfach überall hinterher. Es wird kein geruhsames Leben, kein einfaches Leben. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, was wir ja manchmal sonntags hier zusammen sprechen, wird das Leben von Jesus eigentlich nur mit einem Wort beschrieben. Gelitten. Also er hat Leid ertragen. An einer anderen Bibelstelle fordert Jesus die Menschen auf, gut nachzudenken, ob sie ihm wirklich nachfolgen wollen. Er sagt, überschlage die Kosten. Denk nach, ob du das wirklich möchtest. Wir könnten auch sagen, die Antwort von Jesus hier ist ein bisschen flapsig übersetzt. Du weißt gar nicht, was du hier möchtest. Als Gemeinde, und ich hoffe, das kommt in den Predigten von Dirk und mir auch so rüber, haben wir eine frohe Botschaft, die wir den Menschen mitgeben wollen. Unsere Aufgabe ist es, von Vergebung zu reden, von Liebe und von Hoffnung, gerade in dieser hoffnungslosen Zeit und Welt. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Zu uns selbst und zu allen Menschen, die hier sitzen, zu allen Gästen, zu allen, die noch nicht so recht wissen, ob sie zu Jesus Ja sagen sollen oder nicht. Denn wenn ich Jesus nachfolge, dann wird das Konsequenzen haben. Keine kleinen, keine großen, sondern fundamentale und lebensverändernde. Glauben heißt nicht im Sinne von einer Wellness-Religion einen Vorrat an warmen Worten abfischen und sich selbst zu bestätigen. Glauben heißt Jesus folgen und ihm vertrauensvoll das abzugeben, worüber ich bis jetzt Kontrolle zu meinen hatte. Beruf, Beziehung, Wohnort, Verpflichtung, Hobbys, mein Umgang mit Finanzen, mit Sexualität, was muss ich davon ändern? Wo muss ich mit etwas aufhören oder wo muss ich mit etwas anfangen, wenn ich mit Jesus ernst mache? Und zweitens gilt auch, wir leben in einer Gesellschaft, die sich zusehends entchristianisiert. Es gibt weniger Christen in diesem Land und das ist ein Trend, der auch noch weiter anhalten wird, sehr wahrscheinlich. Die Kirche schrumpft massiv, christliche Werte gehen verloren oder werden aktiv bekämpft. Wer sich zum Beispiel für ungeborenes Leben einsetzt, gilt in unserer Gesellschaft zusehends als evangelikal mit rechtsextremen Tendenzen, menschenfeindlich und demokratiegefährdend. Und wenn so etwas nicht gesagt wird, gelten wir vielen Menschen als dumm. Eine unbelehrbare Truppe, die sich den Ergebnissen der Naturwissenschaft verweigert oder einfach Menschen, die man aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit leicht über den Tisch ziehen kann. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Unfallschaden in meinem Auto. Mir ist so ein Motorradfahrer hinten reingefahren und dann Kreisverkehr, blöde Situation, kam zum Glück zu keinem Personenschaden, aber 100% fremdverschuldet, der Motorradfahrer war schuld. Und dann bin ich mit meinem Wagen zur Werkstatt gefahren und wollte den Schaden überprüfen lassen. Genau an der Stelle, an der der Motorradfahrer einige Schrammen an meinem Auto hinterlassen hatte, habe ich 2-3 Jahre zuvor selbst schon mal einen kleinen Blechschaden gehabt. Ich bin gegen so einen Stein gegengefahren, bisschen Lack ist abgesplittert, da war schon ein Schaden. Jeder, der einen Schaden am Auto oder am PKW oder Motorrad hat, schon mal hatte, weiß, was das bedeutet. Die Versicherung zahlt nichts für einen alten Schaden und wenn da ein alter Schaden ist, der nicht gemacht wurde, weigert sie sich auch für einen neuen zu bezahlen. Deswegen wurde mir bei der Werkstatt auch empfohlen, ebenfalls den alten Schaden in Rechnung zu stellen. Das hat letztendlich eine Differenz von gut 1000 Euro bedeutet. Tja, dämlich, oder? Ist nicht schlau, das Geld nicht anzunehmen. Die Stimmung in unserer Gesellschaft verändert sich. Viele Menschen nehmen das wahr, in den Medien, am Arbeitsplatz und im Freundeskreis. Und hier gilt es auch ehrlich zu sein. Wer sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, wird kein einfacheres Leben haben. Der wird nicht selten außerhalb der Mainstream-Meinung stehen und außerhalb von Gemeinde häufig damit auch alleine sein. Die zweite Person. Jetzt geht Jesus auf jemanden zu und sagt, folge mir nach. Und was der Mensch, der hier zur Nachfolge aufgerufen wird, entgegnet, ist doch selbstverständlich, oder? Der will seinen toten Vater begraben. Also das ist so selbstverständlich, dass man sich darum kümmert, dass man für seine Eltern, für Freunde, für Angehörige ein Begräbnis organisiert, zumindest daran teilnimmt. Das ist so selbstverständlich, dass hier das volle Unverständnis da ist. Warum möchte Jesus das nicht? Und wenn wir genauer in die Bibel schauen und gerade wenn wir an den religiösen Hintergrund der Menschen damals denken, dann steckt hier sogar ein religiöses Gebot hinter. Ehre Vater und Mutter, heißt es in den 10 Geboten, und dazu gehört auch ein ehrbares Begräbnis. Jesus ist der Einzige, der größer ist als unsere Pflicht, das Gesetz zu erfüllen und der größer ist als unsere Liebe und unsere Verbundenheit zu unserer Familie. Die Menschen lebten sehr stark in diesen religiösen Vorstellungen, in diesen Pflichtgefühlen, dass die religiöse Pflichterfüllung war im Judentum zentral. Jesus aber kommt in göttlicher Vollmacht und ist größer als das. Uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir eine gewisse Liebe zur Regelwütigkeit haben, viele Gesetze, Vorschriften, Paragraphen. Das tun wir in der Regel nicht stumpf und untertänig, sondern weil wir an einen größeren Sinn von Regeln glauben. Dass sie unser Zusammenleben ermöglichen, dass deswegen wir eine gut funktionierende Gesellschaft haben, weil wir Regeln haben. Jesus fordert hier nun kein Durchbrechen von Gesetzen ein, sodass wir unseren Mitmenschen und der Gesellschaft schaden. Ich glaube, das wäre ein Widerspruch, das wäre ein falsches Verständnis. Worum es Jesus hier geht, ist, dass er unsere inneren Regeln, unsere inneren Vorschriften, das, was in uns drin ist, an Glaubenssätzen in Frage stellt. Und dazu gehören auch religiöse Vorschriften. Ich persönlich glaube, und das merke ich bei mir selber, dass ich das religiöse Gebot zur Nächstenliebe, zu dem wir immer wieder aufgefordert werden, dass wir genau diesen Aufruf zur Nächstenliebe auch missbrauchen können, um der Nachfolge aus dem Weg zu gehen. Jesus, ist es nicht in deinem Sinne, wenn ich mich um meine alten und gebrechlichen Eltern kümmere und deswegen deinem Ruf nicht folgen kann? Jesus, du kannst es doch nicht ernst meinen, mich aus meiner Arbeitsstelle zu rufen. Dort bin ich doch der Einzige, der diese eine Arbeit vollrichten kann und ich bin dort auch der Einzige, der von dir erzählen kann. Jesus, ich bin hier vor Ort ins Ehrenamt eingebunden. Man braucht mich hier. Ich kann deinem Ruf an einen anderen Wohnort nicht folgen, da man mich doch hier braucht und es ist nicht in deinem Sinne, sich einzusetzen für Menschen. Die Frage an mich und an dich ist, wo spielst du Nächstenliebe gegen Nachfolge aus? Jesus fordert uns auf, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein, lass das Alte zurück oder wie er sagen würde, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach. Die letzte Person will sich nur noch von ihrer Familie verabschieden. Ich finde das völlig alltäglich und unspektakulär. Noch kurz Tschüss sagen, ein paar Umarmung, vielleicht ein Geschenk. Und doch reagierten Jesus nirgendwo so scharf wie hier. Er sagt diesem Mann direkt ins Gesicht, du bist nicht für die Nachfolge geeignet. Was für eine harte Abfuhr, kaum vermittelbar. Und gerade in einer Zeit, im Jahr 2024, wo Studien belegen, dass die Familie für uns alle immer wichtiger wird. Das ist eine Reaktion auf die Krisen, die wir erleben, auf die Unsicherheit, alles verschwimmt. Unsere Familie wird wichtiger, der Elternbezug, der Eltern-Kind-Bezug immer wichtiger und fundamentaler. Und jetzt kommt Jesus und wie kann er hier so hart sein? Ist Familie nicht auch ein urchristlicher Wert? Das Problem liegt an einer anderen Stelle. Denn dieser Mann will Jesus nachfolgen, aber indem er eine Bedingung an Jesus stellt, will er eigentlich sofort nicht mehr nachfolgen. Oder anders ausgedrückt, der Mann widerspricht sich. Und sein Widerspruch zeigt, dass er nicht nachfolgen will. Nachfolge heißt, Jesus stellt die Bedingung auf. Der Mann, und ich auch viel zu häufig sagen, ich stelle die Bedingung auf. Viele Menschen fragen sich, und diese Frage kenne ich von mir selbst nur allzu gut, warum erlebe ich nichts mit meinem Glauben? Warum spüre ich Jesus so selten? Warum verläuft mein Leben als Christ und als Mensch in den immer gleichen Bahnen? Warum fühlt sich mein Glaube so schwach an? Ich glaube, die Antwort, die ich mir selber geben muss, ist die, dass ich selber ständig die Bedingung an Jesus stelle. Und wo ich Bedingung an ihn stelle, ist es kein Glaube, sondern Unglaube. Herr, ich will dir folgen, aber dafür muss ich zuerst gesund werden. Herr, ich will dir nachfolgen, aber dafür brauche ich eine finanzielle Versorgung. Herr, ich will dir folgen, aber dafür musst du erst meinen Partner bekehren. Herr, ich will dir folgen, aber ich will auch weiterhin über meine Zeit frei und vollständig verfügen. Herr, ich will dir folgen, aber dafür brauche ich erst ein schönes Haus. Schaue ich auf mein Leben, muss ich bitter feststellen, dass ich es häufig bin, der permanent die Bedingung an Jesus stellt. Ich gehe häufig meinem Glauben wie so einem Tauschhandel vor. Jesus, ich gebe dir mein Engagement, mein Glauben, vielleicht auch das, was ich unter Nachfolge verstehe, und dafür will ich deine Unterstützung und dein Segen haben. Wer Bedingungen stellt, der kann aber unmöglich seinen Blick auf das Reich Gottes richten. Der Fokus ist falsch, die Perspektive und die Bewegung ist rückwärtsgewandt. Jesus spricht, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nachfolge von Jesus ist keine spannende Theorie, kein theologisches Konstrukt, über das wir alle mal bitte nachdenken sollten. Und trotzdem lebe ich meinen Glauben häufig so. Ich lebe den Glauben häufig so, dass das gewisse Wahrheiten sind, die ich in mir selbst abhake. Ja, das glaube ich, das finde ich gut. Aber Jesus beruft die Fischer Petrus und Andreas und sie lassen alles stehen und liegen und folgen nach. Er beruft den Zöllner Levi und dieser steht sofort auf und geht. Hätte Jesus nicht diesen Menschen das Reich Gottes einfach erklären können? Hätte er nicht sagen können, Petrus, wir setzen uns mal gemeinsam hin, ich erkläre dir, was wichtig ist und wenn du das glaubst, ist alles gut, mach so weiter wie bis jetzt. Reicht es nicht aus, wenn wir innerlich verstehen, worum es geht? Die Antwort lesen wir im 2. Korintherbrief. Dort schreibt der Apostel Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Im alten Leben bleiben und bleiben wollen und gleichzeitig Jesus folgen, das passt nicht zusammen. Im alten Leben bleiben heißt, Jesus nicht glauben, dass er es besser weiß und meint als ich. Am Ende von diesem Text und von diesen Gedanken fühle ich mich immer noch provoziert. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Soll ich denn jetzt tatsächlich all mein Hab und Gut aufgeben, meine Familie und dann durch Deutschland ziehen, vielleicht als Wanderprediger oder ins Kloster gehen? Ich glaube, wer so fragt und das so ein bisschen ironisiert, was Jesus hier sagt, der sperrt sich immer noch vor dem entscheidenden Punkt. Der zentrale Punkt für uns heute besteht darin, gehorsam zu sein gegenüber Jesus. Denn Glaube ohne Gehorsam ist fadenscheiniger und kraftloser Glaube, er ist häufig Selbstbetrug. Wenn wir aber einen Glauben, eine Religiosität predigen, die nur Gehorsam ist, ohne Glauben, dann ist es stumpfes Befolgen von Regeln. Beides gehört zusammen. Gehorsam sein gegenüber Jesus und Glauben. Glauben und Gehorsam sein. Aber beides beginnt damit, dass ich einen ersten Schritt gehe. Ich glaube, ein großes Missverständnis ist es, dass wir sagen, ich beginne mit der Nachfolge, wenn ich genügend Glauben habe. Ich muss erstmal noch vieles über den Glauben lernen, es gibt noch Fragen, die ich habe, es gibt Dinge, die ich beantwortet haben möchte, sowohl theologisch, biblische Fragen, aber auch in meinem persönlichen Leben. Und wenn diese Fragen geklärt sind, wenn ich das verstanden habe, dann geht's los mit der Nachfolge. Das ist ein fundamentales Missverständnis. Petrus, Andreas, Levi, Johannes und wie sie alle heißen, klären eigentlich gar nichts in ihrem Leben. Keine theologischen Fragen und erst recht nichts Persönliches. Sie beginnen sofort mit der Nachfolge und dabei lernen sie, was Glaube ist. Glaube kann keine Voraussetzung für Nachfolge sein. Sie ist immer Resultat. Nur wenn ich heute frage, Jesus, was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich lasse? Und daraufhin losgehe, nur dann lerne ich auch Glauben. Ein guter Freund von mir, der hat viele Jahre in einem Freundeskreis verbracht, in dem ja viele Drogen, vor allen Dingen Marihuana, konsumiert wurde. Und er selbst war da mittendrin, hat sich da recht wohl gefühlt. Und dann kam er über seine Arbeit, einen christlichen Arbeitgeber, Zufall, würde der Weltmensch sagen, kam er immer mal wieder mit dem Wort Gottes in Berührung. Hatte dort einen guten Freund gefunden, der ihn tatsächlich auch irgendwann auf den Pott gesetzt hat und gesagt, so, du musst dich entscheiden, willst du zu Jesus gehören oder nicht? Und als er die Entscheidung für Jesus traf, veränderte sich natürlich auch sein Umgang mit seinem alten Freundeskreis und natürlich mit dem Drogenkonsum. Beides gehört zusammen, der Glaube und der Gehorsam. Über diesen schwierigen und herausfordernden Text, glaube ich, dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Jesus, und das singen wir ja auch immer wieder in der Jahreslosung, sein ganzes Handeln ist von Liebe motiviert. Er meint es gut mit dir und mit mir. Mir fällt es selbst nur häufig schwer, das zu glauben, weswegen ich die Kontrolle über alles, was ich habe und was ich bin, behalten möchte. Jesus meint es gut mit dir und mir. Die Nachfolgetexte aus dem Neuen Testament haben ihren Platz zunächst einmal im Leben der Menschen vor 2000 Jahren, denn sie verließen wirklich ihre Häuser, ihre Arbeit und ihre Familien. Aber eben auch, weil Jesus als echte Person vor ihnen stand und sie dazu aufforderte. Das ist aber auch das Problem für mich, denn häufig schiebe ich genau mit diesem Wissen diese Texte vor mir weg. Ich sage dann schnell, Jesus, ich glaube doch, das reicht doch. Ich engagiere mich doch, das reicht doch, oder? Jesus fordert uns auf, mich und dich, ihm heute nachzufolgen. Er fordert uns heute auf, konsequent zu sein. Stellt uns vor die Wahl, vertrauensvoll den ersten Schritt tun oder im alten Leben bleiben. Denn wo wir das tun, also Jesus hinterhergehen, verändert sich unser Glaube und unser Leben. Dort verändert sich unsere Perspektive und unsere Ansprüche. Dort sind wir auf einem guten Weg, den jeder, der ihn einmal beschritten hat, nicht wieder verlassen möchte. Darin möge Jesus uns helfen. Amen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Herr, wir nehmen aus deinem Wort gerne die guten Worte und auch die leichten Worte, die uns erbauen, die Worte, die uns Hoffnung geben. Herr, und dann lesen wir wie heute Worte, die schwer sind, schwer zu verstehen, schwer umzusetzen, schwer darauf zu vertrauen. Herr, dabei verstehen wir oft nicht, dass das genau das Gute ist, was du für uns willst. Wir haben Angst davor, dass du es nicht gut mit uns meinst. Wir haben Angst davor, dass du uns auf den Weg schickst, den wir absolut nicht wollen. Herr, du weißt es besser. Herr, du meinst es gut mit uns. Und dir dürfen wir uns anvertrauen. Hab Dank dafür. Amen.